Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Ich freue mich total auf unseren heutigen Gast, und zwar ist das der liebe Elmar Egner. Elmar kommt aus dem wunderschönen Quedlinburg zu uns und er ist Kurator vom Domschatz in Quedlinburg, einem wirklich sehr, sehr beeindruckenden Ort, den man unbedingt besuchen sollte bei uns. Aber lieber Elmar, bevor wir einsteigen, stell du dich mal bitte vor, wer bist du und wie wird man eigentlich Kurator in so einem bedeutsamen Domschatz?
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin ursprünglich aus Quedlinburg und habe dann in Magdeburg und Jena verschiedene Geisteswissenschaften studiert. Und das war irgendwie auch der Einstieg in diese Arbeit. Ich habe da als studentische Hilfskraft angefangen, sozusagen Führungen gemacht und die Einlasskontrolle und sowas. Und dann irgendwann mich in die Verwaltung hineinbeworben und dann irgendwann war es soweit, dass ich dann Kurator war. Das sind jetzt auch schon ein paar Jahre.
Kann man sagen, dass du schon fast zum Inventar gehörst?
Ja, durchaus. Also ich bin noch nicht so alt wie die Stücke, die wir ausstellen, aber ich glaube, man zählt das inzwischen auch schon in Jahresringen. Ja.
In Jahresringen, okay. Erzähl mal ein bisschen, rund um den Domschatz hat sich ja ganz viel getan, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten. Ganz viel ist neu entstanden. Vielleicht magst du uns mal so mitnehmen auf so eine Reise. Was ist denn da tatsächlich alles passiert? Was habt ihr gerade neu gestaltet oder was gibt es jetzt alles Tolles zu sehen?
Um das zu erklären, muss ich, glaube ich, ein bisschen früher anfangen als vor den letzten paar Jahren. Also wir haben 1993 die Rückkehr der gestohlenen Stücke des Domschatzes gehabt. Und dann gab es lange, lange die Devise, dass der Domschatz auf keinen Fall beschriftet werden darf und keine museale Ausstellung zu machen ist. Und da haben wir uns auch immer noch versucht, dran zu halten. Das heißt, erst 2015 gab es dann so ein bisschen Beschriftung dazu. Vorher gab es Heftchen, die man in den dunklen Kammern gar nicht lesen konnte. Und wir haben uns jetzt gedacht, dass wir das Ganze auf neue Füße stellen und auch ein paar mehr Räume als die Schatzkammern erschließen. Ja, das heißt, also wir haben in der Krypta Projektionen und Ausstellungsmöbel. Wir haben im Eingangsbereich der Stiftskirche vor den Schatzkammern, wir erklären das Bauwerk, wir erklären mit Licht, wir erklären mit Schrift. Und das ist etwas, das wirklich in den letzten paar Jahren erst entstanden ist.
Und kannst du uns auch erzählen, warum der Ort an sich geschichtlich so bedeutsam ist?
Also im Grunde geht das los im 10. Jahrhundert. Heinrich I. ist ja vielen ein Begriff und das war ein Sachsenkönig, der von vielen als erster deutscher König bezeichnet wurde und auch immer noch wird. Und der suchte in den 920er Jahren einen Bestattungsort und da kam die Wahl auf Quedlinburg. Die Bestattungskultur war das schon ein bisschen länger unterwegs sozusagen. Das heißt, die Idee, dass man an fürstliche Menschen erinnern möchte, gibt es dort seit der Bronzezeit. Und da gab es jede Menge Grabhügel rings um die heutige Stadt. Und einer davon ist ganz prominent, das ist der heutige Stiftsberg. Und dort ließ er sich in einer Kapelle christlich bestatten. Das war das erste Fürsten- bzw. Königsgrab in der Gegend, was christlicher Natur war.
Und du hast ja schon gesagt, es ist ja fast 1000 Jahre oder über 1000 Jahre ist das ja schon her. Was ist denn da alles so passiert in dieser Zeit? Also warum ist das bis heute eigentlich auch noch so ein bedeutsamer Ort?
Na, dazu müsste man jetzt ein großes Geschichtsbuch aufschlagen, um das Ganze richtig zu erklären. 1000 Jahre in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Im Grunde geht's immer darum, um Erinnerungskultur. Der Mensch hat ja das tiefe Bedürfnis, nicht vergessen zu werden. Und so ging es dem König natürlich auch. Und als er gestorben ist, 936, hat Mathilde, seine Witwe, ein Frauenstift eingerichtet, was dann durch den gemeinsamen Sohn Otto I. bestätigt wurde. Und seitdem war das ein herrschaftlicher Ort, an dem man sich an die Königsfamilie erinnert hat und auch an viele, viele andere. Und daraus hat sich ein Frauenstift entwickelt, was Politik und geistliche Kultur entscheidend mitgeprägt hat.
Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit? Wie war das so, ja? Wie viele Frauen haben da gelebt? Was haben die da so den ganzen Tag gemacht? Wie lief das da so ab? Und warum ist eigentlich auch das Thema starke Frauen so bedeutsam für Quedlinburg?
Also im Grunde ist der Auftakt des Damenstiftes ja durch die heilige Mathilde passiert. Sie war die Königin-Witwe von Heinrich dem I. und hat im Grunde diesen Gebetsbetrieb aufgebaut, der dann eben durch Otto bestätigt wurde urkundlich. Und Mathilde hat aber etwas getan. Sie hat den Heinrich um 32 Jahre überlebt und während dieser ganzen Zeit recht fromm gelebt. Das war nicht unbedingt üblich für eine Königin, dieser Lebenswandel, sondern sie hat halt angefangen, die arme Bevölkerung zu unterstützen, also Hospitäler eingerichtet und Suppenküchen und dergleichen. Deswegen werden ihr auch Brotwunder nachgesagt und so, damit sie auch eine echte Volksheilige sein kann. Und ihr Auftakt und ihre gleichnamige Enkelin, die die erste Reichsverweserin war, also diejenige, die das ganze Reich regiert hat, wenn der Kaiser südlich der Alpen war, das konzentrierte sich dann eben in Quedlinburg. Und mit diesem Anspruch geht dieses Frauenstift durch die ganze Geschichte. Das heißt, wir haben da auf der einen Seite sehr fromme Frauen, die 8-mal am Tag gebetet haben für eine Dreiviertelstunde. Also alle 3 Stunden standen die in der Kirche und haben gesungen. Das betraf auch alle Stiftsschülerinnen, also bis zu 39 Mädchen waren dann da gleichzeitig, die dann da alles Mögliche gelernt haben von Diplomatie, Lesen, Schreiben und Budgetplanung. Also wenn wir jetzt sagen, Haushaltsführung ist nicht Kochen, Waschen, Putzen gemeint, sondern eben wirklich, wie man ein Land regiert. Das haben die dort in Quedlinburg gelernt und sind dann ja nach ganz Europa gegangen und haben dieses Wissen angewandt. Das heißt, es war schon eine kleine Kaderschmiede für Prinzessinnen, wenn man so will. Und das ist nicht verniedlichend gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Das war ein Ort der weiblichen Herrschaft, geistlicher Natur, wie auch weltlicher Natur. Die Ottonen haben beispielsweise ihre Töchter gar nicht so sehr verheiratet, sondern als Äbtissin eingesetzt. Die Söhne, die mussten weltlich regieren und die Töchter geistlich. So hat man sich ein Netzwerk gesichert, das dann dafür sorgte, dass das Land regiert wurde eben in allen Ebenen. Und das war in Familienhand.
Und diese Geschichte rund um dieses Damenstift kann man ja auch im Schlossmuseum sehen, das ja auch neu gerade im Entstehen ist, oder?
Ja, ganz genau. Also wir in der Kirche kümmern uns hauptsächlich um diesen Gedächtnisaspekt, um die Memoria und wie einem das begegnet im wahrsten Sinne des Wortes, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, das soll man sich natürlich im Original anschauen. Und im Museum geht es sehr viel auch darum, wie diese geistliche und weltliche Herrschaft stattgefunden hat. Womit hat so ein Stift Probleme? Wie kommt man damit klar? Wie ist man in der Politik verheimatet sozusagen? Und wie wird das Ganze in der Reformation zum Beispiel aufrechterhalten? Also es geht viel darum, wie kann man mit so einem Stift als Landesfürstin sozusagen auch in der Regierung bleiben. Das ist ein Hauptthema dieses Schlossmuseums. Dann, das kann man dann eben ab Oktober noch mal ein bisschen genauer erleben.
Also ist dann wirklich so mit dem Domschatz und mit dem Schlossmuseum wirklich dann die Geschichte vom kompletten Stiftsberg auch noch mal erfahrbar, erlebbar und für alle Gäste eben auch tatsächlich zu sehen.
Ganz genau.
Mhm. Und heute ist es, du hast ja gesagt, ja, auf der einen Seite die Erinnerungskultur, aber auf der anderen Seite eben auch ein Ort, der tatsächlich auch besucht werden kann. Erzähl mal so ein bisschen, was genau können denn Besucher bei euch erleben, wenn sie in den Domschatz gehen?
Also vor allen Dingen erlebt man erstmal den originalen Ort. Man geht in die Kirche rein, hat diese Atmosphäre eines ja wirklich mittlerweile 800 Jahre alten sakralen Bauwerks. Die Romanik dort ist eine sehr klare, sehr nüchterne Raumform, die dem Gast einfach, einen Ort gibt, wo er sich wirklich aufhalten und wohlfühlen kann. Und in diesen Raum hinein zu arbeiten und zu etwas erzählen und zu machen, das war jetzt unsere Aufgabe. Und wir haben dem Besucher nun die Möglichkeit gegeben, diesen Raum erklärt zu bekommen und gleichzeitig auch einfach so zu erfahren. Und das Ganze geht auch in den Schatzkammern dann weiter. Das heißt, wir erleben Romanik, wir erleben 1000 Jahre Geschichte, wir erleben einen aktiven Glaubensort. Das heißt, die evangelische Kirchengemeinde ist da ja nach wie vor tätig. Und wir erleben Schatzkunst. Das kann Kunstliebhaber abholen, das kann spirituelle Touristen abholen. Also gibt es ganz, ganz viel zu entdecken, was schwer zusammenzufassen ist. Es ist vor allen Dingen das Gefühl, an einen emotionalen Ort zu kommen, der nicht museal überfrachtet ist.
Und kannst du auch mal so das aus deiner Sicht wirklich tollste Exponat nennen? Oder was ist wirklich so das, wo du sagst, das muss man gesehen haben?
Also für mich ist das tollste Exponat der sogenannte Kana-Krug. Das ist das älteste Stück des Domschatzes aus dem frühen 1. Jahrhundert. Und das ist ein großer Krug aus einem Stück Alabaster und das ist so gefertigt, dass die Maserung des Steins mit der Form des Kruges übereinstimmt. Das kann man nie wieder machen, denn so einen Stein wird man nicht nochmal finden. Und da scheint das Licht durch und den überhaupt auch mal sehen zu dürfen, ist schon ein großes Privileg. Denn die anderen drei Krüge, die es mal gab, in Magdeburg und in Köln und in Hildesheim, die sind verloren und ver- und zerschollen sozusagen. Und das ist der letzte von diesen vieren, die es noch gibt. Und das ist für mich schon ein ganz besonderes Stück.
Das ist ja auch sehr, sehr faszinierend, dass es ja rund um den Domschatz auch eine ganz spannende Raubgeschichte gibt. Ja? Also mit Schätzen, also ich stelle mir das auch tatsächlich so vor mit Funkeln und mit Juwelen und mit ganz tollen und alten und wertvollen Gegenständen. Und da gibt es ja auch ja so eine kleine Raubgeschichte. Magst du uns die mal erzählen? Was ist denn da passiert?
Ja, klar. Also es ist eine echte Räuberpistole, kann man sagen. Man hatte im Zweiten Weltkrieg den Domschatz aus der Kirche ausgelagert, um das vor Bombenangriffen zu schützen. Und dann kam das irgendwann in eine Höhle vor den Stadtgrenzen und die ersten Alliierten, die in der Region ankamen, das waren die US-Amerikaner und denen wurde der Schatz dann übergeben, damit sie darauf aufpassen können. Und da gab es einen Offizier, der hatte schon zwei Semester Kunstgeschichte studiert, also ich sage immer in Anführungsstrichen, war ein totaler Experte und der hat es geschafft, 12 dieser Stücke so unter Mantel rauszubringen, dass er die mit der Feldpost nach Hause schicken konnte. Und man sagt immer, Feldpost kommt immer an. Das ist ganz gut, weil in dem Moment die Stücke auch gut in Texas ankamen. Dort hat er die aufbewahrt bis zu seinem Tod in den 80er Jahren. Und die Erben, die haben dann versucht, das zu verkaufen. Das war dann ein langer, schwieriger Prozess. Und 1993 konnten dann 10 dieser 12 Stücke wieder ausgestellt werden. Und die zwei, die fehlen, davon gab es jetzt nur Fotoaufnahmen und da haben wir es geschafft, diese beiden Stücke zu rekonstruieren als 3D-Druck. Die kann man jetzt anfassen.
Oh, wow. Okay. Also ist der Schatz so gesehen wieder fast vollständig?
Im Geiste ja.
Im Geiste ja. Aber spannende Sache, dass man tatsächlich mit einer Post im Briefumschlag eingepackt so wertvolle Gegenstände einfach mal über den Teich schickt.
Ja, das würde ich heute nicht mehr machen, aber so vom Prinzip, das hat funktioniert, ja.
Es hat funktioniert und es hat auch wieder seinen Weg zurückgefunden oder sie haben wieder ihren Weg zurückgefunden und sind wieder zu besichtigen. Lieber Elmar, Quedlinburg ist ja eine wunderschöne Stadt. Wir sind auch super stolz darauf. Eine unserer 6 Welterbeorte in Sachsen-Anhalt gehört ja auch zu unseren Staunenswerten. Und ich finde auch alleine schon, wenn man nach Quedlinburg fährt, ist diese Silhouette einfach auch immer so beeindruckend, ja, mit dem Stiftsberg, mit der Stiftskirche. Also man sieht es wirklich von Weitem und es ist so ein fast schon ein Magnet, ja. Man kann irgendwie gar nicht anders, außer da hinzufahren. Magst du mal ein bisschen was erzählen? Was ist so aus deiner Sicht die Besonderheit und auch so ein bisschen die Faszination, die die Stadt für dich ausmacht?
Na, Quedlinburg ist für mich natürlich erstmal meine Heimatstadt, deswegen ist es jetzt als Insider gesprochen sozusagen. Das Schöne an Quedlinburg ist, dass es wirklich an jeder Ecke, und jetzt muss ich mal den Sachsen-Anhalt-Slogan so ein bisschen ziehen, echt schön ist. Die, egal wo man hingeht in dieser Altstadt, man ist umgeben von diesen vielen bunten, mit sehr viel Liebe gepflegten Häusern. Klar gibt es auch andere Wohngebiete, die sind immer nötig, aber der Tourist und auch der Einheimische geht sehr gern durch die Innenstadt. Man kann einkaufen gehen, was man in so kleinen Städten gar nicht so vermutet, wie eine riesen Freiluft-Mall sozusagen, die wunderschön gestaltet ist, wenn man so will. Es ist vor allen Dingen eine gewachsene Stadt. Ja, es ist nicht auf einem Flächengrundriss angelegt und dann so durchgeführt, sondern jede Gasse ist schief und krumm, die Häuser stehen nicht gerade und das ist sehr menschlich, sehr, sehr nah und man hat einfach alles, was man braucht. Und oben drüber thront dann eben dieser Stiftsberg mit dieser Kirche, in die ich als Baby schon getragen wurde. Also von daher kann ich nur sagen, das ist, wenn man nur zum Eisessen hinfährt, wirklich ein Ort, an dem man einfach gerne ist.
Du hast es gerade so schön beschrieben, du bist als Baby schon reingetragen worden oder hochgetragen worden zum Stiftsberg. Wenn ich jetzt mit meiner Familie komme und mit meinen Kindern, warum lohnt es sich denn, am Stiftsberg vorbeizugucken oder auch im Domschatz vorbeizuschauen? Gibt es da auch für Kinder irgendwas?
Ja, da gibt es Entdeckertouren für kleine Kinder. Man kann sich an das Personal wenden und sich vielleicht auch mal so einen kleinen Edelstein geben lassen. Das nur mal so als Tipp, da ist immer was da. Und Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben auch bei uns freien Eintritt. Wir haben uns immer gedacht, die Eltern wollen vielleicht da mal gucken gehen und dann sagen die Kleinen so, ach nee, ich will nicht. Aber letztlich, wenn man drin ist, da gibt es so viel zu entdecken von Wand- und Deckenmalereien über die tollen funkelnden Edelsteine im Domschatz. Und es ist sehr kurzweilig. Und wenn man auf dem Berg ist, hat man auch eine wunderschöne Aussicht. Bald auch wieder eine Gastronomie ab Juni, wo man dann auch schön Eis essen kann. Also das ist wirklich ein sehr lohnenswerter Ort, ja.
Na, Quedlinburg an sich, das ist ja schön beschrieben, was so die Qualität auch der Stadt ist. Und auch die Umgebung ist, finde ich, oder finden wir zumindest sehr besonders. Also gerade wenn man eben am Stiftsberg steht, so ein bisschen den Blick schweifen lässt, da kann man ja auch schon so ein bisschen was entdecken, was es so ringsherum gibt. Hast du da vielleicht auch noch einen persönlichen Tipp, wenn man jetzt mit Quedlinburg nach Tagen nicht fertig ist, aber wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich auch mal schauen, was es so ringsherum gibt, was kann man sich denn da besonders gut angucken?
Also man kann natürlich in der Gegend sehr gut wandern, ob es der Selkestieg ist oder durchs Bodetal, Tale, da gibt es viel Erlebnistourismus sozusagen. Der Brocken ist nicht weit, also die Vorharzregion ist im Grunde für Naturliebhaber, Eventliebhaber, für Städtetourismus, da bietet sich unglaublich viel. Und mein persönlicher Tipp wäre, wenn man sich jetzt Quedlinburg angeschaut hat, wirklich mal ins Bodetal zu fahren und da diese urwüchsige Harzlandschaft ein bisschen zu genießen, nachdem man vielleicht diesen Touristentrubel hinter sich hat oder auch mal mit der Seilbahn zu fahren, den Ausblick zu genießen. Das sind so kleine, feine Dinge, die man da in der ganzen Region einfach mitnehmen kann.
Und in Quedlinburg ist ja eigentlich fast immer was los. Also es ist ja selten langweilig. Hast du da vielleicht nochmal so, wenn man so auf ein ganzes Jahr überblickt, was gibt's denn da so für Veranstaltungshighlights, wo du sagst, also spätestens dann müsst ihr auf jeden Fall kommen?
Na, jedes Jahr zu Ostern muss man da sein, muss nachts in die Stiftskirche gehen von Samstag auf Sonntag und die Osternacht mitmachen. Das ist ein wirklich ganz, ganz besonderer Moment, nur Kerzenschein beispielsweise. Und wenn Ostern ist aber gerade vorbei, deswegen schauen wir mal, im Mai gibt's die Königstage. Im Juni öffnet das nächste auf dem Stiftsberg, eben die erwähnte Gastronomie. Im Oktober geht es dann weiter mit der Eröffnung des Schlossmuseums. Das sind so die kulturellen Highlights. Und dann gibt es natürlich jede Menge Konzerte im Quedlinburger Musiksommer durch den ganzen Sommer eben. Aber das Advent ist Quedlinburg allen wahrscheinlich ein Begriff, die Adventsstadt. Da kommen wirklich aus ganz Europa die Leute und schauen sich diesen riesigen Weihnachtsmarkt an letztlich. Also es gibt eigentlich wenig Wochenenden oder Tage unter der Woche, wo man nichts los ist. Und wer das sucht, der kann im Januar, Februar vorbeikommen. Da hat man ein bisschen mehr Ruhe in der Stadt. Da ist trotzdem Gastronomie und so alles offen. Und da kann man sich dann, kann man auch mal die Seele einfach baumeln lassen.
Aber trotzdem quasi immer was los in Quedlinburg. Und zu jeder Jahreszeit eigentlich ein Reiseanlass wert. Lieber Ilmar, wir sind schon fast am Ende von unserem schönen Gespräch. Wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, dann weißt du ja, dass es eine traditionelle Abschlussfrage gibt. Du lächelst schon, genau. Und zwar werde ich dich jetzt fragen, wo ist denn dein Lieblingsort in Quedlinburg? Wo ist dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und wenn es darüber hinaus tatsächlich noch einen gibt, verrat uns einfach auch mal deinen Lieblingsort auf der ganzen Welt.
Also mein Lieblingsort in Quedlinburg, das sind tatsächlich die Katakomben unter der Stiftskirche.
Okay.
Na, da kommt einfach keiner weiter hin. Das ist eine spannende Sache. In Sachsen-Anhalt, da bin ich sehr gern an der Teufelsmauer, was auch ein Ausflugstipp in der Nähe von Quedlinburg wäre. Und auf der ganzen Welt, da gibt es noch viel zu entdecken. Und momentan, und das im Grunde seit ungefähr 25 Jahren, ist mein Lieblingsort ein kleiner Pass zwischen der Schweiz und Italien, der Col de Ferret. Und da guckt man die eine Seite in das eine Land und die andere Seite in das andere Land. Und da kommen wir auch nur zu Fuß hin. Das ist ein ganz besonderer Ort für mich.
Sehr schön. Mindestens genauso schön wie Quedlinburg. Ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle und informative Gespräch. Ich glaube, du hast vielen den Hörerinnen und Hörern Lust gemacht, Quedlinburg zu besuchen. Gerade jetzt, wo es ja in diesem Jahr auch so viel Neues zu entdecken gibt. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viele zufriedene Gäste und vielleicht sehen wir uns mal wieder.
Dankeschön.
Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.